Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Alexander Schmidt begrüßt alle Hörer. Und zu Beginn hören Sie einen kurzen Bericht über den Besuch einer Justizvollzugsanstalt in den USA in Kalifornien. Herzlich willkommen und viel Hörfreude.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Wenn man einen Gefangenen in einer Justizvollzugsanstalt in einem Gefängnis besuchen möchte, so muss man sich an die Besucherordnung halten. In der Regel kann jeder Gefangene monatlich mehrere Stunden Besuch empfangen. Der Gefangene muss hierzu einen Antrag stellen, und zwar für jeden einzelnen Besucher. Wird dem Antrag zugestimmt, so wird der Besucher in die Besuchskartei aufgenommen. Die Anstaltsleitung kann Besucher aber auch untersagen, wenn dadurch die Sicherheit und Ordnung der Anstalt gefährdet wird oder wenn ein schädlicher Einfluss auf den Gefangenen zu befürchten ist. Das war jetzt der Wortlaut des Artikels 28 des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes. Doch wie läuft eigentlich so ein Besuch ab? Der Gefangene kann pro Besuchstermin von bis zu 3 Personen gleichzeitig besucht werden. Die Besucher müssen sich ausweisen und zur Kontrolle einen Metalldetektorrahmen durchschreiten. Waffen, Alkohol, Drogen und, wer hätte das gedacht, Smartphones oder Handys sind verboten. Man darf dem Gefangenen nichts mitbringen und nichts übergeben. Auffällig gewordene Gefangene dürfen nur im Trennscheibenraum besucht werden. Soweit zu den Regelungen für deutsche Gefängnisse. Hören Sie nun einen kurzen Bericht über den Besuch in einem Gefängnis in den USA, in Kalifornien.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
I bring greetings in the name of our risen Lord and Savior Jesus Christ.
Ich überbringe Grüße im Namen unseres auferstandenen Herrn und Retters Jesus Christus. Es ist ein Privileg für mich, hier zu sein. Mein Name ist Daniel und ich komme aus dem Distrikt Kalifornien in den USA. Es freut mich zu hören, wie Gott durch euch bei der Evangelisation wirkt, und ich denke, dass er das auch in Zukunft tun wird.
So in California, it's a very liberal area. And typically with people, they say that it's okay to believe anything.
Kalifornien, das ist ein sehr liberales Gebiet, und es ist typisch, wenn die Menschen dort sagen, es ist okay, irgendwas zu glauben. Und das ist wirklich so. Es leben Leute in Kalifornien, die an alles Mögliche glauben. Und das ist okay, solange du den Leuten nicht sagst, dass es nur einen Weg und nur einen Gott gibt. Du darfst alles Mögliche glauben, aber sobald du jemanden sagst, es gebe nur einen Gott und nur einen Weg, ja, dann kommst du in Schwierigkeiten.
Our brother before read a place in Ezekiel chapter 3. A very similar place as Ezekiel chapter 33.
Der Redner vor mir las eine Bibelstelle aus dem Buch Ezekiel, aus dem 3. Kapitel. Eine ähnliche Bibelstelle findet sich in Kapitel 33, Vers 8, auch im Buch Ezekiel. Zitat: Wenn ich dir ankündige, dass ein bestimmter Mensch wegen seiner schlimmen Taten sterben muss, dann bist du dafür verantwortlich, dass er gewarnt wird. Versäumst du das, so wird er zwar sterben, wie er es verdient, aber dich ziehe ich dafür zur Rechenschaft wie für einen Mord. Diese Aussage finden wir wiederholt in der Bibel, und wir sollten uns das in Erinnerung rufen, wenn wir Evangelisation betreiben. Ich bin Student, und in Kalifornien fragte ein Professor, welchen monetären Wert der Mensch hat. Er gab darauf auch eine Antwort. Er sagte: Wenn du die Anteile der chemischen Stoffe im menschlichen Körper in Geld umrechnest, kommst du auf ungefähr 1 Euro. Wenn du den Wert eines Geschäftsmannes ermitteln willst, der sehr viel Geld verdient, so denken viele Menschen, dieser Geschäftsmann kostet mehr. Aber für Jesus Christus und für uns Christen ist jeder einzelne Mensch sehr kostbar. Wir müssen uns das in Erinnerung rufen, wenn wir hinausgehen und mit Menschen reden.
Every Saturday we go with our youth for evangelism. You will hear more about it later, but I want to say one short example. We were downtown and
jeden Samstag sind wir mit Jugendlichen aus unserer Gemeinde unterwegs und verbreiten das Evangelium. Später erzähle ich mehr davon, aber hier ein kurzes Beispiel. Wir waren in der Stadt und ich und ein Glaubensbruder beschlossen, ins Gefängnis zu gehen. Wir gingen ins Gefängnis und sahen die Liste der Gefangenen durch. In dieser Liste finden sich die Namen aller Häftlinge. Wir beteten und wählten einen Namen aus dieser Liste. Wir gingen damit zu einem Gefängnismitarbeiter und fragten, ob wir die Person, deren Namen wir ausgewählt haben, am selben Tag sprechen könnten. Der Gefängnismitarbeiter erlaubte es uns, da der Häftling noch Besuchszeit übrig hatte. »Ihr könnt in einer halben Stunde wiederkommen und diesen Häftling sprechen«, sagte der Beamte. So kam ich in einer Stunde wieder ins Gefängnis und saß im Besuchszimmer diesem Häftling gegenüber. Die erste Frage des Häftlings war, woher kennst du mich? Ich sagte, ich kenne dich nicht, aber jeden Samstag gehen wir mit Jugendlichen aus unserer Kirchengemeinde in die Stadt. Wir geben christliche Broschüren weiter und reden mit den Menschen über Gott. Und an diesem Samstag beschlossen wir, am Gefängnis Halt zu machen. Und der Häftling fragte wieder, aber warum ich? Es sind 4000 Menschen hier im Gefängnis. Warum habt ihr ausgerechnet mich ausgewählt? Ich entgegnete ihm, ich weiß es nicht, aber ich denke, Gott wollte, dass ich mit dir rede und deshalb haben wir deinen Namen auf dieser Liste ausgewählt. Der Häftling sagte wieder, es sind 4000 Leute in diesem Gefängnis. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in der Liste meinen Namen auswählt, ist sehr gering.
And immediately he started to cry for about 5 minutes, during which time I thought, oh no.
Und dieser Häftling fing an zu weinen, ungefähr 5 Minuten lang. Während dieser Zeit dachte ich, oh nein, habe ich etwas Falsches gesagt? Habe ich ihn beleidigt? Schließlich beruhigte sich dieser Häftling, er sagte, in der letzten Nacht war ich völlig am Ende und ich wusste nicht, wie es weitergehen soll, wie ich handeln soll. Und da sagte ich, wenn es einen Gott gibt, sende morgen jemanden zu mir, der mir von Gott erzählt. Und ich antwortete ihm, das ist der Grund, warum Gott mich heute zu dir geschickt hat. Weißt du das? Gott machte uns deutlich, heute ins Gefängnis zu gehen. Der Heilige Geist deutete sozusagen auf deinen Namen. Und hier bin ich nun, um dir von Gott zu erzählen. Wir verbrachten die übrige Besuchszeit bei ihm und unterhielten uns mit ihm. Nun wusste er Bescheid über Gottes Willen der Errettung und wie man Christ wird. Ich schließe jetzt mit folgendem Bibelvers. Ich wünsche uns das und auch euch. Römer 1, Vers 16. Zu dieser guten Nachricht von Christus bekenne ich mich offen und ohne Furcht, denn in ihr wirkt Gottes Macht. Sie bringt allen Menschen Rettung, die ihr glauben, den Juden zuerst, aber ebenso den Menschen aus den anderen Völkern.
For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Amen.
Sie hörten soeben Daniel, einen Studenten aus Kalifornien, und seinen Bericht von einem Gefängnisbesuch. In unserer Sendung geht es weiter. Wir verlassen Kalifornien und begeben uns in den Cyberspace. Digitalisierung ist unser nächstes Thema. Der mächtige Geist der Digitalisierung. An seinen Früchten sollt ihr ihn erkennen. Text von Professor Dr. Werner Tiede. Die digitale Revolution hat unsere Kultur erst langsam, dann immer schneller mit Technologien bereichert, die ihre durchschlagenden Effekte so richtig erst in den kommenden Jahren entfalten werden. Bisher konnte man viele Vorteile und Chancen nutzen, ohne den Risiken der Digitalisierung ein allzu großes Gewicht beizumessen. Was aber geschieht, wenn die Machtfülle der digitalen Programme, namentlich das Internet der Dinge, in naher Zukunft fast unser gesamtes Leben durchziehen und immer totalitärer bestimmen wird? Ab wann werden wir nur noch mittels implantierter Chips einkaufen können? Wird die sich aufbauende Technokratie die Demokratie gefährden? Und in welchem Verhältnis steht sie eigentlich zur Gottesherrschaft, von der die Bibel spricht? Die praktischen, zweifellos hilfreichen Aspekte der Digitalisierung sind so zahlreich, so offenkundig und gleichzeitig so faszinierend, dass es hierüber keine besonderen Ausführungen bedarf. Notwendig ist vielmehr ein verantwortlicher Blick auf die Risiken und Gefahren, die sich mit dem in der Tat revolutionären Gesamtprogramm verbinden und die aus durchsichtigen Interessen heraus allzu gern kleingeredet werden. Für Christen, denen ja aufgetragen ist, die Geister zu unterscheiden, gilt es gerade angesichts der gegenwärtigen und vor allem zukünftigen gigantischen Umwälzungen im Rahmen der politisch gewollten Durchsetzung der Digitalisierung mit wachsamem Blick nach dem Geist dieser Revolution zu fragen. Wer sich von den Vorteilen der Rundum-Digitalisierung nicht blenden lässt, erkennt rasch ihre Schattenseiten, ja den ideologischen Charakter des Geistes, auf dem sie fußt. Das christliche Gottes- und Menschenbild kann dafür sensibilisieren. Indem die digitale Revolution die Wirklichkeit systematisch auf Kombinationen von Einsen und Nullen reduziert, um sie dank Superbeschleunigung methodisch zu perfektionieren und die ganze Welt zu gewinnen, entfaltet sie hintergründig ein erstaunliches Zerstörungspotenzial. Dieses geht den Menschen körperlich, seelisch und geistig an, wie in der hier dargebotenen Kürze mit Würze dargelegt sei. Ich begrüße alle Hörer, die soeben zu uns gekommen sind. Sie hören Mikros Dynamis und den Text »Der mächtige Geist der Digitalisierung« von Professor Dr. Werner Tiede. Körperliche Folgen der Digitalisierung. So sehr digitale Technologien einerseits medizinisch effektiv und gesundheitlich nützlich sein können, so unübersehbar sind auf der anderen Seite ihre Gefahren. Der Mediziner und Hirnforscher Manfred Spitzer betonte schon 2012, digitale Medien haben ein hohes Suchtpotenzial und schaden langfristig. Ein Teufelskreis aus Kontrollverlust, fortschreitendem geistigem und körperlichem Verfall, sozialem Abstieg, Vereinsamung, Stress und Depressionen setzt ein. Er schränkt die Lebensqualität ein und führt zu einem um einige Jahre früheren Tod. 2017 mahnte er, es wird Zeit, dass wir digitalen Hype durch belastbare Fakten ersetzen, auch und gerade wenn es um nichts weiter geht als die Gesundheit und die Bildung der nächsten Generation. Wir dürfen nicht wegschauen und diese Entwicklung nicht einfach so weiterlaufen lassen, denn damit liefern wir unsere nächste Generation den Profitinteressen von Firmen wie Apple, Google, Microsoft, Facebook und Amazon aus. Dabei betrifft ein nicht zu unterschätzender Faktor den Bereich der Strahlung des Mobil- und Kommunikationsfunks, der stark zugenommen hat, seit das Internet mobil geworden ist. Die Belastungen mögen individuell unterschiedlich ausfallen, aber niemand hierzulande kann ihnen völlig entgehen. Im internationalen Ärzteappell 2002 heißt es dazu: Trotz aller Warnungen werden immer neue Funktechniken in unsere Lebenswelt eingeführt. Handynetze, Tetra, LTE, Schnurlostelefone, WLAN, Babyphone, Funkablesegeräte, digitales Radio und Fernsehen und andere mehr. Alle diese Funktechniken überlagern die biophysikalische Organisation des Lebens mit einer wachsenden Dichte und Vielfalt elektromagnetischer Felder. Das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen wird von natürlichen elektromagnetischen Feldern und Signalen gesteuert. Technisch erzeugte Felder können mit ihren sehr niedrigen bis sehr hohen Frequenzen die biologischen Stoffwechsel- und Kommunikationsvorgänge der Zellen tiefgreifend stören. Mithilfe von fein abgestimmten Regulationsmechanismen können die Selbstheilungskräfte des Organismus solche Störungen anfangs ausgleichen. Bei anhaltendem elektromagnetischem Stress kann es jedoch zu einer chronischen Schädigung dieser biologisch sinnvollen Organisation des Lebens und daraus folgend zu Erkrankungen kommen. Als ein zentraler Wirkmechanismus der Strahlungseinwirkung zeichnen sich immer deutlicher oxidativer Zellstress ab, eine Hauptursache vieler Krankheiten. Die von Ärzten weltweit gesammelten Beobachtungen werden durch Erkenntnisse der Wissenschaft weiter bestätigt. Namentlich die Minderheit elektrosensibler Mitmenschen reagieren auf die gepulsten elektromagnetischen Felder mit körperlichen Schmerzen. Auch Tiere und Pflanzen zeigen mitunter Reaktionen auf Mobilfunk. Der nächste in wenigen Jahren zu erwartende Mobilfunkstandard 5G soll mit einer Übertragungsgeschwindigkeit in Echtzeit einhergehen und besser als bisher auch in die Keller eindringen, ja überhaupt das Internet der Dinge ermöglichen. Aber wer fragt ernsthaft nach dem Störpotenzial für all die lebenden Organismen, die ja ihrerseits mit feinen elektromagnetischen Impulsen arbeiten? Warum kritisieren Kirchen zwar die Auswirkungen atomarer ionisierender Strahlung, ignorieren aber weithin die der nicht ionisierenden Strahlung des Mobilfunks, obwohl industrieunabhängige Forschung deren Bedenklichkeit längst hinreichend aufgezeigt hat? Was haben zum Beispiel WLAN-Hotspots in sämtlichen kirchlichen Gebäuden zu suchen, wie sie die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz einrichtet? Gerade für Heranwachsende dürfte Mobil- und Kommunikationsfunk wenig zuträglich sein. Am 29. Mai 2017 lautete im ZDF-Text und in der ARD-Tagesschau eine wichtige Meldung aus dem Gesundheitsministerium. Kleinkinder brauchen kein Smartphone. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, hatte davor gewarnt, Kinder im digitalen Kosmos allein zu lassen und die gesundheitlichen Risiken der Digitalisierung ernst zu nehmen. Eine Studie aus England hatte einige Wochen zuvor gezeigt: Verbringt ein Kind täglich mehr als 3 Stunden vor einem Display, egal ob Fernsehgerät oder Tablet, erhöht sich das Risiko drastisch, bereits in der Jugend an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Ob das nur am Medienkonsum liegt oder auch an belastender Strahlung, darüber sollte energischer nachgedacht werden. Wir danken Professor Dr. Werner Tiede, Pfarrer außer Dienst, für die Erlaubnis, einen Text in unserer Sendung verwenden zu dürfen. Sie hörten Teil 1 des Textes »Der mächtige Geist der Digitalisierung«. Wer sich in dieses Thema einlesen möchte, dem können folgende Buchtitel von Werner Tiede empfohlen werden. Einmal »Mythos Mobilfunk – Kritik der strahlenden Vernunft«, erschienen im Oktober 2012 im Ökom Verlag München. Dieses Buch hat 302 Seiten und ist für 19,95 Euro erhältlich. Und auf das zweite Buch möchten wir hinweisen: Digitaler Turmbau zu Babel, der Technikwahn und seine Folgen. Erschienen 2015 im Ökom Verlag München, 238 Seiten zum Preis von 19,95 €. Beide Bücher sind auch als E-Books erhältlich. In der nächsten Sendung hören Sie gerne den zweiten Teil des Textes »Der mächtige Geist der Digitalisierung. An seinen Früchten sollt ihr ihn erkennen«. Dankeschön noch einmal an Professor Dr. Werner Tiede, Pfarrer außer Dienst.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Jetzt folgt ein weiterer Abschnitt aus der Biografie des Gründers der China-Inlandmission Hudson Taylor. Eine Produktion aus dem Jahr 2008.
Oder Hudson Taylor, ein Mann, der Gott vertraute.
So machte sie sich, von aufrichtiger Sorge um das Glück ihrer jungen Freundin getrieben, daran, den fernen Onkel für ihre Ansicht zu gewinnen. Bestimmt würde er das Unpassende einer solchen Verbindung einsehen. Nun galt es nur noch zu warten, bis seine Antwort käme. Die kleine Schar von Gläubigen und Wahrheitssuchenden, die sich jeden Sonntagmorgen zu einer Andacht zusammenfand, wunderte sich über die beiden neuen Spruchrollen an einer der Wände im Wohnzimmer, an der Quen Kiao Teo Straße. Jedes Wort, in schöner chinesischer Handschrift geschrieben, war gut leserlich. Doch was bedeuteten die Worte Yi Pianiser Yeho Huaile? Der junge Missionar, der seit einigen Wochen durch Krankheit an sein Zimmer gefesselt war, hätte sie erklären können. In stiller Gemeinschaft mit Christus war ihm der Reichtum des Inhalts dieser Worte in einer unvergesslichen Weisheit gezeigt worden. Ebenezer, bis hierher hat der Herr geholfen, und für alle zukünftigen Nöte Jehova Jireh, der Herr wird's versehen. Mit welcher Freude sprach er über die kostbare Botschaft dieser Worte, als seine Kräfte zurückkehrten. Dieser kleine intime Kreis war Hudson Taylors besondere Freude. Nur wenige gehörten dazu. Während seiner Krankheit hatte er viel für jedes einzelne Glied gebetet. Herausgenommen aus seinem Predigtamt und der Arbeit an Kranken, fand er Zeit, für jeden ernsten Wahrheitssuchenden vor Gott einzutreten, und zu diesen gehörte Mr. Nye, ein Geschäftsmann. Er war wohl der aufmerksamste Suchende. Als dieser eines Abends am Missionshaus vorbeikam, in das kurz vorher Hudson Taylor und Mr. und Mrs. Jones eingezogen waren, fiel ihm auf, dass hier etwas Besonderes vorging. Er hörte ein Läuten von einer großen Glocke und sah, wie sich daraufhin Einheimische näherten und das Haus betraten. Es müsse sich wohl um eine Versammlung handeln, sagte er sich. Auf seine Fragen erfuhr er, dass in dieser Jesushalle von fremden Lehrern über religiöse Dinge gesprochen würde. Daraufhin folgte er den anderen. Als frommer Buddhist beschäftigte er sich besonders eifrig mit den unweigerlichen Strafen als Folge von Sünde und Schuld bei der Seelenwanderung. Dann hörte er einen jungen Ausländer in chinesischer Kleidung aus seinen heiligen Klassikern lesen. Gleich wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Nye war an dem Abend als einer der unendlich vielen gekommen, die durch die Furcht des Todes ihr ganzes Leben Knechte sein müssen. Während er mit anderen Hörern dasaß und zuhörte, dämmerte Hoffnung in seinem Herzen auf. Das Alte verging und am Horizont seines Lebens sah er die Sonne aufgehen, die alles neu macht. Die Versammlung war zu Ende. Der fremde Prediger hatte aufgehört zu sprechen. Nun erhob sich Nye, der es gewohnt war, in religiösen Dingen die Leitung zu haben. Er blickte auf die Versammelten und sagte: »Wie schon mein Vater vor mir, habe auch ich lange nach der Wahrheit gesucht, ohne sie zu finden. Auch auf meinen weiten Reisen bin ich ihr nirgends begegnet. In der Lehre des Konfuzius, im Buddhismus, im Taoismus habe ich keine Ruhe gefunden. Doch in dem, was ich heute Abend hörte, finde ich Frieden. Hinfort glaube ich an Jesus.« Die Wirkung dieser Worte war tief, denn jedermann kannte Nye und achtete ihn. Keiner der Anwesenden war so bewegt wie der Missionar. Es folgten viele Gespräche, und Hudson Taylor erlebte die unaussprechliche Freude, dass der Herr ihn gebrauchte, durch ihn wirkte und diese Seele rettete. Kurz nach seiner Bekehrung wurde Nye als ehemaliger Leiter einer Handelsgesellschaft von dieser zu einem Gespräch eingeladen. Er hatte seinen Posten bereits niedergelegt und sollte nun die Gründe seines Glaubenswechsels erklären. Taylor, der ihn begleitete, war tief beeindruckt von der Klarheit und Kraft seines Jesusbekenntnisses. Einige seiner ehemaligen Freunde mit derselben Religionsauffassung wurden durch ihn zu Christus geführt und später wertvolle Glieder der Kuan Kia Teo-Gemeinde. Nye hatte als Baumwollhändler viel freie Zeit, die er nun den befreundeten Missionaren zur Verfügung stellte. Beinahe täglich begleitete er Mr. Jones bei seinen Besuchen in die Häuser oder zu Straßenpredigten. Er wollte aber für seine Dienste nicht bezahlt sein. Überall fand er Eingang für die Botschaft, die ihm selbst so viel bedeutete. Er war es auch, der einmal an Hudson Taylor die unerwartete Frage richtete, die dieser nie mehr vergessen konnte. »Wie lange kennt ihr in England die frohe Botschaft?« Der junge Missionar schämte sich und antwortete zögernd, sie sei dort schon seit Jahrhunderten bekannt. »Wie?« rief Mr. Nye verwundert aus. »Einige hundert Jahre? Ist es möglich, dass ihr so lange Jesus kennt und erst jetzt kommt, um uns von ihm zu sagen?« Traurig fuhr er fort. Mein Vater hat mehr als 20 Jahre nach der Wahrheit gesucht und ist gestorben, ohne sie gefunden zu haben. O, warum seid ihr nicht eher gekommen? Kaum hatte sich Hudson Taylor von seiner Krankheit erholt und seine Pflicht wieder aufgenommen, wurde er in eine andere Arbeit gerufen. Auf dem Anwesen der Presbyterianer Mission war sein Freund Quarterman an Blattern erkrankt. Dieser war unverheiratet und hatte bei seiner Schwester Mrs. Way ein Heim gefunden. Der Kranke musste isoliert werden und weil sein Schwager verreist war, konnte Mrs. Way wegen ihrer Kinder die Pflege nicht übernehmen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere heutige Sendung geht hiermit zu Ende. Wir danken Ihnen, dass Sie eingeschaltet haben. Heute hörten Sie die Themen Besuch einer Justizvollzugsanstalt in Kalifornien in den USA, der mächtige Geist der Digitalisierung und einen Teil aus der Biografie des China-Inland-Missionsgründers Hudson Taylor. Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Sendung wieder einschalten würden. Bis dahin alles herzlich Gute, euer Alexander Schmidt. Ade.